SR2 Kulturradio. Diskurs.
Es ist ein Aufschrei betroffener Frauen. Die MeToo-Debatte hat auch die Kunst erfasst und sie stellt neue Fragen. Wie geht man mit Bildern um, die unter Sexismusverdacht stehen? Gelten für Frauen in der Kunst andere Regeln als für Männer? Antworten suchte SR2-Moderatorin Katrin Aue im Gespräch mit Andrea Jahn, der Leiterin der Stadtgalerie Saarbrücken, und der Künstlerin Anne-Barbe Kau auf dem Saarbrücker Sofa. Sie hören eine Aufzeichnung vom 13. Juni 2018 im Saarländischen Künstlerhaus in Saarbrücken.
Sehr herzlich willkommen von meiner Seite. Ich bin Katrin Aue, ich arbeite für SR2 Kulturradio. Ich begrüße Sie herzlich hier im Saarländischen Künstlerhaus zur Veranstaltung im Rahmen der Reihe Saarbrücker Sofa, heute zum Thema Hashtag MeToo in der Kunst. Meine beiden Gäste sind Andrea Jahn, die seit 2012 Leiterin der Stadtgalerie Saarbrücken ist und die zurzeit eine vielbesprochene Ausstellung im Programm hat, nämlich In the Cut, der männliche Körper in der feministischen Kunst. Außerdem an meiner anderen Seite Anne-Barbe Kau. Sie ist Künstlerin, vielleicht Ihnen bekannt durch ihre Einzelausstellung im Jahr 2011 Gegen den Strich hier im Künstlerhaus. Außerdem hat sie noch im alten Jahrtausend mehrere Jahre an der Kunsthochschule unterrichtet und ist Vorstandsmitglied im Deutschen Künstlerbund. Und der wiederum vertritt die Interessen von in Deutschland lebenden Künstlerinnen und Künstlern. Also herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ja, Anlass für die Veranstaltung ist die MeToo-Debatte, ganz klar, die mittlerweile in praktisch allen Bereichen der Gesellschaft angekommen ist, in Politik, Wirtschaft, natürlich auch in der Kunst. Da wurde zum Beispiel ein Schauspieler, der sexueller Übergriffe verdächtigt wird, aus einem Film herausgeschnitten. Oder in Berlin wurde ein Gedicht von einer Berliner Hauswand übermalt an einer Hochschule, das sind nur einige Beispiele. Der zweite Anlass für die Diskussion heute ist die aktuelle Ausstellung in der Stadtgalerie, In the Cut, der männliche Körper in der feministischen Kunst. Und an dieser Ausstellung kann man viele Fragen diskutieren, die auch im Rahmen der MeToo-Debatte im Raum stehen. Deshalb meine erste Frage an Sie, Frau Jahn. In the Cut, es gab eine Schlagzeile in der Saarbrücker Zeitung, der weibliche Blick ist immer noch ein Skandal. Ist das so? Ist das nicht ein bisschen übertrieben?
Also grundsätzlich mussten wir eigentlich im Rahmen der ganzen Vorbereitungsarbeiten feststellen, dass der weibliche Blick auf den männlichen Körper im Grunde schon wieder im Verschwinden begriffen ist. Also die ersten Tendenzen dazu haben sich Ende der 60er Jahre abgezeichnet im Rahmen der Frauenbewegung, im Rahmen auch der ganzen Aufarbeitungen gesellschaftlicher Konventionen, die natürlich auch durch ein patriarchales System bedingt waren. Gerade Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre ist auch keine Überraschung gewesen, dass gerade in dieser Zeit ganz viele oder ja eigentlich die wichtigsten Künstlerinnen dann auch zu Werke gegangen sind, die auch in unserer Ausstellung zu sehen sind. Und heute mussten wir feststellen, dass die Altersgrenze doch so hoch liegt, dass wir behaupten können, es gibt keine jüngere Künstlerin als 50 Jahre. Mit einer einzigen Ausnahme, das ist Paula Winkler, die Berliner Fotografin, die wir in letzter Sekunde quasi noch gefunden haben und die mit 38 Jahren aber auch schon über Erfahrung und ein stattliches Werk verfügt. Also die ganz jungen Künstlerinnen befassen sich nicht mit dieser Thematik.
Frau Kau, können Sie sich vorstellen, woran das liegt?
Da glaube ich, da fragen Sie mich jetzt, haben Sie mich auf einem seltsamen Bein erwischt. Nee, das weiß ich jetzt nicht. Nee, da kann ich Ihnen nichts zu sagen.
Sie haben den Blick von außen. Ist diese Ausstellung tatsächlich so besonders, wie es manchmal scheint, wenn man so die Zeitungsartikel dazu liest? Ist das ein besonderer feministischer Blick, bloß weil hier mal ein paar Penisse gezeigt werden?
Mich haben gar nicht so sehr die Penisse jetzt irgendwie überwältigt oder geschockt oder begeistert, sondern mich fand eigentlich die Arbeit von Julika Rodelius, die den männlichen Körper in den Anzügen und in den spitzen Schuhen, also die sozusagen dieses auf der einen Seite erotisch interessierte, aber gleichzeitig auch sehr machtstrukturierte ein Zeichen setzte. Also das fand ich und empfinde ich als eine sehr spannende Arbeit, die eben genauestens beobachtet, wo auf der einen Seite Machtstrukturen da sind, aber gleichzeitig auch eine Faszination des Körpers und der Bekleidung. Also von daher, mich hat jetzt mehr das interessiert als die Nacktheit. Geschockt hat mich etwas die Arbeit von Mwangi Hutter. Da weiß ich noch nicht, so, das ist für mich so an der Grenze.
Beschreiben Sie die mal kurz bitte.
Da geht es wohl um eine Performance, die in Afrika gemacht worden ist, wo die Ingrid Mwangi sich als Performerin oder als Frau, als Künstlerin mit afrikanischen Männern in einen Raum begeben hat und mit ihnen eigentlich eine Intimität entwickelt hat und die gefilmt worden ist. Wo ist da natürlich die Frage ist, wo ist die Grenze? Also wo ist da, welche Grenzüberschreitung ist? Das wird dann eben auch erklärt, von wegen Performance würde eben immer mit dieser Grenze spielen. Ich weiß aber nicht, inwieweit, weil das ist ja natürlich, man hat den Blick ja auch, sie setzt ja das, was sie dort abgebildet hat, mit ihrem Mann zusammen, auch uns, dem weißen Publikum, ja wieder vor. Also das ist so für mich so eine, fast eine Verdoppelung der seltsamen Blicks.
Klingt, als wäre es ein bisschen zu kompliziert für uns normale Betrachter.
Naja, was Frau Kau hier anspricht, ist natürlich ganz, ganz wichtig. Also wir dürfen natürlich in so einem Fall den kolonialen Blick, den wir eigentlich verinnerlicht haben, nicht ausblenden beziehungsweise undifferenziert reproduzieren, sondern wir müssen uns tatsächlich an diese Fragestellung heranwagen. Und das tut Ingrid Mwangi in dem Fall tatsächlich. Sie ist eine, als Deutsch-Kenianerin im Grunde in beiden Kulturen verhaftet. Sie ist mit 15 Jahren nach Deutschland gekommen und hat hier mit dieser Videoarbeit ein Experiment gestartet, also gemeinsam mit ihrem Mann, sie begreifen sich zusammen als eine Künstlerpersönlichkeit, das muss man dazu sagen. Also es geht natürlich um Geschlechter, es geht um Sexismus, Rassismus in den Arbeiten dieser beiden, aber gerade in diesem Werk war es so, dass sie gerade den Blick auf den schwarzen männlichen Körper auch transparent machen wollten. Im Grunde war es eine Arbeit, die in Zusammenarbeit mit den männlichen Modellen entstanden ist. Die wussten ganz genau Bescheid. Also es waren Freunde, es waren Kollegen, die sie dafür eingeladen hat, die sie gebeten hat, an diesem Projekt teilzunehmen. Und die Rahmenbedingungen waren von vornherein festgelegt. Es gab 5 Minuten, in denen die Männer alleine waren, in einem Raum, von dem sie wussten, dass dort eine Kamera installiert ist. Das heißt, die haben sich selbst inszeniert. Sie haben sich selbst vor dieser Kamera gezeigt, wie sie selbst gezeigt oder gesehen werden wollten, wohl wissend, dass das natürlich dann auch am Ende in diese Videoarbeit mit einfließt. Und dann fand die Begegnung mit der Künstlerin statt, die in diesem intimen Kontakt aber sehr viel mehr ausloten wollte, was zwischen den Geschlechtern passiert, also wenn die sich nicht kennen. Wenn die im Grunde nur wissen, wir sind bereit, uns irgendwie aufeinander einzulassen, aber da finden natürlich auch so kleine Hemmungen statt. Ja, also manches ist vielleicht nicht ganz so locker und ein bisschen peinlich und genau das hat sie stehen lassen. Genau diese Dinge sind eben nicht perfekt inszeniert, sie sind nicht mit Schauspielern irgendwie umgesetzt worden, sodass das alles perfekt rüberkommt, sondern es ist genau diese Grenze dessen, was man eigentlich vielleicht gar nicht mehr sehen will, sondern was einfach auch menschlich ist. Das hat sie selbst auch in dem Gespräch, das wir in der Stadtgalerie geführt haben, auch betont.
Aber wenn Sie sagen, Frau Kau, dass das eine bestimmte Art von besonderem feministischem, weiblichen Blick auf Männerkörper schon hat?
Nee, das wollte ich damit nicht gesagt haben, sondern dass von Julika Rodelius, das ist für mich ein feministischer Blick auf Körper und auch speziell eben auf den männlichen Körper. Und trotzdem macht es eben, weil ja sonst sehr häufig Feminismus als trocken und staubig angesehen wird, macht es wahnsinnig Spaß und hat eine Erotik. Bei Mwangi war es mir eher, Mwangi Hutta, war ich irritiert und betroffen und kann das noch nicht so in der metasprachlichen Ebene nachvollziehen. Also das ist für mich noch befremdlich. Da würde ich auch noch das kritischer sehen wollen.
Es heißt immer, auch in den Presseveröffentlichungen zu Ihrer Ausstellung, das sei eine ganz besondere Ausstellung, weil sowas wird heutzutage nicht besonders häufig gezeigt. Der weibliche Blick auf männliche Körper ist nicht so verbreitet. Warum ist das so in der Kunst? Was würden Sie denken?
Also ohne uns jetzt unendlich loben zu wollen, aber so eine Ausstellung hat es noch nie gegeben. Ich habe es selbst nicht geglaubt, also wir haben lange recherchiert. Und die Tatsache, dass es auch nur ganz, ganz wenige Künstlerinnen gibt, die sich überhaupt an dieses Thema herangewagt haben, hat natürlich historische Ursachen. Das heißt, wenn wir uns anschauen, wie lange es oder wie der männliche Körper in 2000 Jahren Kunstgeschichte behandelt wurde, dann kristallisiert sich eigentlich ganz schnell heraus, dass es immer um die Idealisierung ging. Die Idealisierung des Mannes als Inbegriff von Kraft, Stärke, Macht, als Symbol für die Regierung, als Symbol für Herrschaftsverhältnisse und natürlich das phallische Prinzip als etwas, was an den männlichen Körper geheftet wurde. Und in den letzten 250 Jahren konnte man im Grunde nachvollziehen, wie sich das Ganze noch zugespitzt hat, nämlich die ganz starke Sexualisierung des weiblichen Körpers. Alles, was eben fleischlich, unkontrollierbar, diabolisch, vor allem dann im 19. Jahrhundert, mit Erotik behaftet war, wurde dem weiblichen Körper zugeordnet. Und der männliche Körper verschwand immer mehr aus dem Blickfeld, sowohl bei männlichen Künstlern als auch bei Frauen war er überhaupt nie präsent, weil das tatsächlich auch schon mit den Ausbildungsbedingungen zusammenhing. Also es ist ja ohnehin eine wichtige Erkenntnis, dass erst seit dem 19. Jahrhundert Künstlerinnen überhaupt Zutritt zu Aktklassen hatten, überhaupt die Möglichkeit hatten, den nackten männlichen und menschlichen Körper zu studieren, wobei den männlichen Körper nur eingeschränkt, nämlich eben nicht ganz unbekleidet. Und selbst Künstlerinnen, die also eine historische Stellung hatten, unangefochten waren, beispielsweise wie Angelika Kaufmann als Mitglied der Royal Academy in London, als eine der Institutionen, die diese klassischen Ausbildungen mitgeprägt hat. Selbst die durfte in den Aktklassen nicht präsent sein, wenn dort ein Mann zugange war.
Zu den Ausbildungsbedingungen würde ich gleich gerne nochmal kommen. Mhm. Eine Frage an Sie, Frau Kau. Würden Sie nicht sagen, ist es nicht vielleicht ein bisschen egal, ob es Männer sind oder Frauen, die nackte Frauen oder nackte Männer zeichnen, malen, darstellen?
Von wegen Malen und Zeichnen, da kann ich nicht ganz so, das ist nicht so mein Metier, weil ich nicht körperliche Zeichnungen entwickle. Aber wenn es im Bereich des Video, also des Abbildens auch geht, da ist es natürlich schon so, dass es nicht unbedingt egal ist, wie die Kamera steht und aus welchem Blickwinkel heraus ein Körper eben gefilmt wird. Also das sind schon sehr andere Blickwinkel und Strukturen, die sich dann entstehen. Und es ist natürlich so, was auch in der Ausstellung ja schon auch benannt worden ist, am Anfang in den 60er Jahren war der Blick der Frau erstmal sehr stark immer, um so ein Selbstbewusstsein zu bauen, auf sich selbst. Somit gab es eben viele Videosarbeiten mit John Jonas und auch von Caroline Schneemann, die sich selbst eben reflektiert haben, bevor sie eigentlich die Kamera auf den anderen, auf den männlichen Körper überhaupt richten konnten.
Das heißt, es ist eigentlich selbstverständlich, dass es eine gewisse Zeit lang keinen weiblichen Blick auf männliche Körper gab.
Na, selbstverständlich würde ich das nicht sagen, sondern es ist leider aus diesen gesellschaftlichen Vorstellungen oder Entwicklungen entstanden. So ja, das würde ich auch sagen. Und natürlich ist es eben, das ist ja auch bekannt, dass es der nackte Körper eben erstmal ein großes Tabu war.
Aber was ist das ganz Besondere, also wenn Sie sagen, es ist schon ein Unterschied, ob eine weibliche Perspektive auf einen männlichen Körper gewählt wird oder ein männlicher Blick drauf geworfen wird?
Also ich meine, vielleicht kann man das vielleicht auch so setzen, wenn ich eben Fotografie sehe von Männern, die von Homosexuellen fotografiert worden sind, also wo eine homoerotische Perspektive drin ist, dann kann ich die Schönheit erkennen, aber ich sehe nicht unbedingt für mich den erotischen Reiz, weil ich habe einen Hetero-Blick auf den Mann und würde das auch anders sehen. Aber ich kann es jetzt Ihnen nicht sagen, der müsste jetzt von rechts unten nach rechts oben oder links nach oben gehen. Das kann ich jetzt nicht sagen.
Frau Jahn, Sie haben vorhin im Vorgespräch gesagt, diese Ausstellung wäre in anderen deutschen Städten eher nicht zustande gekommen und in Frankreich schon mal gar nicht. Woran liegt das?
Wir haben im Grunde die Erfahrung gemacht, dass wir gerne eine zweite Station gefunden hätten in Deutschland und das auch gar nicht als so problematisch angesehen haben. Aber Fakt ist, dass es keine Ausstellungsinstitution gibt, die diese Ausstellung jetzt tatsächlich übernehmen wird. Wir arbeiten noch dran, also wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Aber die ersten Reaktionen, vor allem meiner männlichen Museumskollegen, waren also so, dass sie sagten, nee, geht bei mir nicht, weil es ist alles so kirchlich besetzt. Da stehen die bei mir auf der Matte und Im anderen Fall ist es dann der Gemeinderat, der dagegen aufbegehrt. Es ist einfach so, dass wir mit dieser Thematik ein Tabu mindestens, also wenn nicht sogar mehrere, angegriffen haben.
Ist es Nacktheit oder ist es männliche Nacktheit?
Männliche Nacktheit. Das ist im Grunde das Tabu, das hier angegriffen wird. Es geht um Blickverhältnisse. Es geht um Macht, die sich über den Blick ausgedrückt hat, die unsere Bildwelt prägt, die sich ja nicht nur in der Kunstgeschichte entwickelt hat, sondern auch bis in die Werbung reicht. Ich meine, unter den Konsequenzen haben wir bis heute noch zu leiden. Und diese Blickverhältnisse prägen natürlich Wahrnehmung, prägen das Selbstbild von Männern und Frauen, prägen Rollenverständnis und alles, was damit zusammenhängt. Das ist ein gesellschaftspolitisches Phänomen und es bildet, also die Kunstgeschichte hat letztlich immer auch gesellschaftliche Realitäten abgebildet und dafür gesorgt, dass diese Rollenmodelle erhalten bleiben konnten.
Nun haben wir ja zurzeit in vielen Gesellschaftsbereichen, auch in der Kunst, die MeToo-Debatte. Sie sind Vorstandsmitglied, Frau Kau, im Künstlerbund, der ja zufällig auch nicht Künstlerinnen- und Künstlerbund heißt, sondern Künstlerbund. Inwieweit wird diese Debatte an Sie herangetragen?
Die Debatte des Namensgebung kam natürlich auch und die Fragestellung. Da haben wir uns dann doch dafür entschieden, dass wir eben einfach dem historischen Namen weiterhin treu bleiben, obwohl uns das sehr, sehr bewusst ist, dass wir eben natürlich Künstlerinnen und Künstler vertreten und aber Künstlerinnen auch eigentlich eben mit Sternchen und mit allem drum dran. Also es ist ja nicht nur Mann-Frau, sondern es gibt ja auch noch die Transgender und so weiter. Also von daher sind diese Diskussionen bei uns angekommen und auch vorhanden und wir wollen da eigentlich auch uns zu verhalten und sehen auch die Notwendigkeit da drin. Es ist natürlich immer so die Fragestellung, dadurch, dass wir größtenteils nicht in angestellten Situationen arbeiten, sondern eben freischaffende Künstlerinnen sind, ist eine andere Problematik, was von Machtverhältnissen da ist. Es ist mehr so auf dem freien Markt. Es gibt eben keine klaren Strukturen, wo man eben jetzt kontrollieren kann, wie jetzt beim Fernsehanstalten oder im Museumswesen, wo man sagt, da ist jetzt eine Angestellten-Situation, da ist da. Vielerorts wird dann immer gesagt, ja, bei uns ist das eigentlich gar nicht notwendig, diese ganze Qualitätsfragestellung oder sagen wir die Fragestellung von Mann-Frau, sondern es geht immer nach Qualität. Dem ist natürlich nicht so.
Woran merkt man das?
Ja, wenn man sich also die Geschichte und auch die Ausstellungspraxis eigentlich in unseren nur in Deutschland betrachtet und sieht eben, wie eben die Verhältnisse sind zu Thematiken, verschiedensten Ausstellungen. Seltsamerweise sind dann nur 6 Frauen, aber 40 Männer. Wieso? Weiß man dann irgendwie nicht. Also das heißt ja dann eigentlich immer, egal auch was, wenn man Sammlungen betrachtet, sind eben immer das Verhältnis, ist ein großes Verhältnis. Also anscheinend haben wir keine Qualität. Dem kann ja nicht sein. Also wir sind ja, weil wenn man Kunst hat ja auch eigentlich einen Ausdruck unserer Zeit und ist ein Kommunikationsmittel unserer Zeit. Und Qualität ist ja dann nochmal wieder eine andere, ja, Gradmesser davon. Aber man kann ja nicht einfach den Frauen jegliche Qualität absprechen.
Frau Jahn, Sie als Ausstellungsmacherin haben wahrscheinlich relativ intensiv verfolgt, was zurzeit in verschiedenen Museen passiert, nämlich eine Debatte darüber, ob Bilder abgenommen werden sollen, die entweder einen besonders sexualisierenden Blick reproduzieren oder möglicherweise sogar von Künstlern geschaffen wurden, die der Übergriffe verdächtigt werden. Wie stehen Sie dazu? Sollten solche Dinge passieren?
Naja, also ich halte diese Praxis für ausgesprochen absurd, weil sie einfach zeigt, dass es da überhaupt kein historisches Bewusstsein vorhanden ist. Das heißt, in dem Moment, in dem ich den Kontext ausblende und nur noch das Bild sehe und sage, das passt nicht mehr in unsere Zeit, weil da irgendwelche Vergewaltigungen und ich weiß nicht was stattfinden, die ganze profane Ikonografie ist voll davon, Mythologien leben im Grunde genau aus der Spannung, die aus solchen sexuellen Übergriffen hervorgegangen sind. Das hat komischerweise niemanden interessiert die letzten 50, 100, 200 Jahre. Das wurde tatsächlich überhaupt nie als Problem betrachtet, obwohl es durchaus hätte als Problem betrachtet werden können. Der Punkt ist, dass es um eine Reflexion geht. Es geht darum, zu vermitteln, dass diese Bilder durchaus problematisch sind und genau hinzuschauen, in welchem Kontext sie entstanden sind, hinzuschauen, dass sich die Gesellschaft verändert hat. Ja? Wir können ja nicht ein Bild aus der Renaissance mit unseren Kriterien messen. Darum geht es nicht. Es geht darum, zu analysieren, was passiert da, warum ist es so und so dargestellt und warum ist es nicht in Ordnung. Das muss man den heutigen Besuchern letztlich klar machen, weil umgekehrt ja bisher so verfahren wurde, dass es einfach Standard ist. Es ist einfach völlig normal, dass solche Dinge in Museen abgebildet sind, solche Vorgänge aber auch in keiner Weise kritisch hinterfragt wurden. Und das ist das Problem. Also es geht nicht darum, jetzt Picasso abzuhängen, weil er als Maler oder als Künstler übergriffig war und Frauen missbraucht hat. Das ist nicht der Punkt. Es geht darum, darüber zu sprechen, dass diese Dinge stattgefunden haben und darüber nachzudenken, was die Konsequenz daraus sein muss.
Sehen Sie das auch so, Frau Kau? Alles kann hängen bleiben, egal was drauf ist und von wem es kommt?
Nee, ich habe jetzt gerade so überlegt, warum eigentlich nicht mal abhängen? Ich meine, das war ja auch in Amerika, wo es ja die Furore da gegeben hat, das war ja eine Aktion, es war ja eine Performance. Es war ja gar nicht so, dass es in dem Sinne wirklich als Abhängung von der Museumsleitung irgendwie überlegt war, sondern es war von einer Performance-Künstlerin, die das wollte. Und es ist abgehängt worden. Und es
New
hat,
York im Metropolitan Museum.
Ja, das war in Chicago, glaube ich. Egal. Auf jeden Fall dieses... Ich weiß gar nicht, ob es nicht gerade mal interessant ist, mal wieder, es heißt ja nicht so, dass man die Arbeiten zerstören sollte, das auf gar keinen Fall, sondern sie einfach nur mal abhängen und andere Arbeiten aufhängen. Also einfach mal einen Wandel, also diese Diskussion, ich würde sie eben nicht nur durch schriftliche Erklärung daneben setzen wollen, sondern vielleicht auch mal in einer bildlichen Reigen, den Reigen ändern. Weil mir ist es aufgefallen bei einer Diskussion, wo es um Freiheit der Kunst und Horizonte der Kunst ging, die natürlich immer dann gesagt wird, das ist die Gefahr da drin, wenn man das eben pornografisch setzt, wenn man eine Moral in den Kunstbereich reingibt, das hat eine Gefahr für die Freiheit von Kunst, richtig. Aber dann wurden eigentlich immer nur Beispiele, männliche Beispiele genannt in der Kunstgeschichte und so weiter. Also wir haben überhaupt keine Möglichkeit, uns weibliche Vorbilder zu entwickeln oder überhaupt zu sehen, weil die gar nicht aufgehängt werden.
Ich denke gerade an das mittlerweile berühmte Gedicht von Eugen Gomringer, Avenidas y Flores. Da sagen die Studierenden, die das von der Hausfassade runterhaben wollten, ja auch nicht, dieses Gedicht soll für immer und ewig zerstört sein, sondern sie sagen einfach nur, es ist diese olle Kamelle, warum sollen wir die ganze Zeit vor unserer Nase haben? Warum sollen wir nicht mal ein Gedicht aufhängen an unserer Hausfassade oder draufschreiben, das besser in die Zeit passt oder vielleicht von einer Frau geschrieben wurde? Könnte man doch argumentieren, oder Frau Jahn?
Ich denke, die Argumentation, die lief gerade in dem Rahmen doch ganz deutlich in Richtung sexistisches Gedicht. Und gerade in dem Fall hat mich das dann doch einigermaßen überrascht.
Weil Sie es nicht als sexistisch empfinden, das Gedicht?
Ja, weil das natürlich auch Interpretationsfrage ist. Also natürlich kann man dann über Gomringer wieder sprechen und seine Lebensrealität oder seine Biografie durchleuchten und sagen, oh mein Gott, ja, also so jemand hat natürlich nur sexistische Poesie produziert. Das ist aber auch im Grunde dann eine Radikalisierung, die dem Werk nicht gerecht wird und die dann auch immer ins Verhältnis gesetzt werden muss zu ganz anderen Kunstwerken, die viel, viel radikaler waren, viel, viel offener, sexistisch und so weiter. Ja, also es geht ja darum, jetzt auf einmal so moralisch zu argumentieren. Das ist das, was mich stört an dieser ganzen Debatte, weil im Grunde ausgeblendet wird, in welchen Kontexten diese Dinge entstanden sind. Und es greift doch viel zu kurz. Es geht doch nicht darum, jetzt gewisse Kunstwerke abzuschaffen. Es geht doch darum, ein System zu hinterfragen, das diese Kunst überhaupt erst möglich gemacht hat und vor allem immer diejenigen protegiert hat, die diese Kunst geschaffen haben. Ja? Also das heißt, es geht um patriarchale Strukturen, die aber gerade in den letzten 20 Jahren verleugnet worden sind. Da durfte man dann das Wort Feminismus überhaupt nicht mehr in den Mund nehmen, weil so getan wurde, als wäre alles in Ordnung. Wir hätten die Gleichberechtigung von Frau und Mann in der Gesellschaft gesetzlich zementiert und das würde jetzt schon alles seinen Weg gehen. Dass in dieser Zeit dass es immer Leute gegeben hat, die diese Fragen gestellt haben, die auch nicht aufgehört haben, diese Fragen zu stellen. Das hat sich jetzt gerade auch bei uns gezeigt in den Podiumsdiskussionen mit den beteiligten Künstlerinnen an unserer Ausstellung, die Anfang 80 sind, Die Älteste in der Ausstellung ist mit 92 Jahren, war auch auf dem Podium präsent und hat im Grunde auch nochmal ganz deutlich gemacht, es geht ja um sozialpolitische Fragen, die in der Kunst Ausdruck finden und die auf einer ganz breiten Ebene reflektiert werden müssen. Und wenn wir jetzt nur einzelne Kunstwerke abhängen oder irgendwelche Gedichte überstreichen, erreichen wir gar nichts.
Ja, und was ist, wenn wir beides machen, sowohl diskutieren als auch Bilder aufhängen, die uns nach vorne bringen?
Den Vorschlag von Frau Kau würde ich gerne aufnehmen. Das ist im Grunde wirklich die richtige Richtung, die wir einschlagen müssen, tatsächlich einer neuen Bildwelt Raum geben, Frauen, die in der Kunst aktiv waren, und nicht nur in der bildenden Kunst, sondern überhaupt mehr Raum geben, weil die Produktionsbedingungen nicht gleichberechtigt waren, von Anfang an nicht, weil die heute auch noch ganz subtile Einschränkungen nach sich ziehen, die Künstlerinnen daran hindern, ihre Arbeit zu machen, und weil immer noch viel zu wenige Museen und Institutionen bereit sind, Künstlerinnen auszustellen.
Eine von Ihnen beiden hat vorhin das Wort Prüde ins Spiel gebracht. Es sagen ja viele, die MeToo-Debatte birgt die Gefahr, dass Kunst wieder prüder wird, wenn zum Beispiel Gedichte übermalt werden, die doch einfach nur die Frau als besonders sinnlich darstellen soll, als begehrenswertes Geschöpf huldigen will. Sehen Sie die Gefahr auch, Frau Kau?
Ja, die Gefahr, finde ich, besteht schon. Also wenn man sozusagen eine Moralvorstellung, egal welcher Couleur die ist, eben auf die Kunst umsetzt, da besteht schon die Gefahr der Einschränkung und der Freiheit, also der Freiheitsverlust von der Künstlerin. Also das würde ich eben also auf keinen Fall setzen wollen. Das finde ich eben ist auch eine Gefahr, weil ich würde dem Mann genauso gut auch die erotische Blickrichtung auf die Frau zusprechen, wie ich mir zuspreche, dass ich einen erotischen Blick auf den Mann oder auf das Objekt meiner Begierde oder was auch immer gerne haben möchte und das dann also auch umsetzen möchte in jeglicher Form und Weise, dem auch eben eine Möglichkeit geben möchte, dass ich das auch in die Öffentlichkeit zur Diskussion stellen kann.
Kunstfreiheit in Gefahr, ist das ein Thema für Sie?
Ja, das ist natürlich immer ein Problem in dem Moment, in dem moralisch argumentiert wird. Das sind tatsächlich Kriterien, die eigentlich in der Kunst keine Rolle spielen sollten. Also Kunstfreiheit ist natürlich etwas, ein hohes Gut auf alle Fälle, das wir nicht ohne Not preisgeben dürfen. Und ich denke, es geht ja hier um noch viel, viel mehr. Es geht gar nicht mal mehr um nur Männer und Frauen, sondern es geht ja darum, überhaupt zu akzeptieren, dass wir ganz neue Geschlechtermodelle auch zulassen. Ja, also Formen von Geschlechtszugehörigkeit, die eben bisher in der Gesellschaft gar keinen Platz hatten. All diese Dinge, die müssen ihren Ausdruck finden, auch in der Kunst. Und das erfordert natürlich auch Freiheiten, die wir jetzt nicht bereits eindämmen beziehungsweise in feste Schranken weisen dürfen. Es ist natürlich ein heikles Thema. Also wenn wir jetzt hier gerade über Sexualität sprechen und Erotik, dann war das im Grunde immer ein ganz, ganz wichtiger Motivationsfaktor, ein wichtiger Trigger für Kunst überhaupt. Also Sexualität ist neben dem Tod das wichtigste Thema in der ganzen Kunstgeschichte und war natürlich auch immer ein sehr ambivalent besetztes Thema. Das heißt, da geht es ja nicht nur um Blümchensex, es geht auch um Gewalt, es geht auch um Masochismus, es geht um erotische Erlebensweisen oder auch um Körperbilder, die vielleicht grenzwertig sind.
Sie sagten gerade, die Kunst müsste ein freiheitlicher Raum sein. Vorhin haben Sie aber mal den Ausbildungsbetrieb angesprochen in der Kunst. Das klingt nicht so, als wäre das freiheitsfördernd.
Ja gut, also das ist jetzt auch ein schwieriges Thema, weil wir da auch nicht verallgemeinern können. Also Ausbildungsbetrieb heißt natürlich, es gibt Akademien, die so und so geprägt sind. Es gibt sehr konservative Akademien, in denen immer noch Professoren das Sagen haben, die vielleicht auch mit konservativen Ansichten ihre Programme vertreten. Es gibt aber dann sehr aufgeschlossene liberale Akademien, an denen der Frauenanteil sehr viel höher ist als der Männeranteil und auch die Professorinnenquote eingefordert wurde und auch eingerichtet werden konnte. Also da wäre ich jetzt vorsichtig, da muss man wirklich auf Einzelbeispiele schauen.
Frau Kau, wie würden Sie das sehen mit der Chancengleichheit im Kunstbetrieb?
was ich vorhin schon mal angesprochen habe, was eine große Problematik ist, ist noch nicht mal unbedingt die Ausbildung an den Akademien, weil ich meine, sehr viele Studentinnen gibt es ja an den Akademien, die aber dann hinterher nicht unbedingt weitermachen. Also das ist sozusagen, nach dem Studium ist sehr häufig ein extremer Knick und dann ist die Frage eben in der Marktsituation. Da gibt es natürlich auch schon so Überlegungen der Mentorinnenprogramme, die in verschiedensten Ländern, also jetzt Bundesländern, auch gegriffen haben oder auch nicht so greifen. Das ist dann ja, der nächste Moment ist natürlich der Markt. Inwieweit ist eine Verkäuflichkeit da? Da gibt es dann auch schon ein spannendes Interview, also mit Galeristinnen, die dann auch schon mal ein Beispiel gegeben haben, wo ein Käufer sehr interessiert an einem Bild war und als er dann erfahren hat, dass das von einer Frau gemalt worden ist, irgendwie große Probleme gekriegt hat, das Bild überhaupt noch weiter für sich zu kaufen oder überhaupt noch in Erwägung zu ziehen.
Das ist ein aktuelles Beispiel.
Ja. Also somit ist das nach wie vor ein Riesenthema auch. Und da spielt natürlich auch eine gewisse erotische Beziehung oder Machtstruktur rein. Mich hat eben noch viel mehr also auch geschockiert die Kunstgeschichtsausbildung. Weil das sind ja eigentlich dann hinterher unsere Mitstreiterinnen, die eben uns ausstellen und fördern oder eben auch nicht. Also je nachdem. Das ist also ein können uns tragen oder können uns aber auch knebeln. Die Kunstgeschichte ist rein noch hauptsächlich männlich. Also wenn wir jetzt einfach das, was so an Heroen, und ich meine, ich packe mich selber auch an die Stirn und denke, oh Gott, wer fällt mir denn jetzt ein in der Diskussion? Ja, dann sagt man eben Beuys und dann sagt man Bruce Nauman und ja, ne? Das ist, also es fehlt an weiblicher Kunstgeschichte, wo es also auch ein großes Spektrum gibt, aber diese Namen sind nicht präsent und werden auch nicht gelehrt.
Woran liegt es und was kann man tun?
Ich hoffe, dass man in die Hochschulen und dass man die Professorinnen noch sensibel dazu macht und auch selbstbewusst macht, dass sie das eben besprechen können, dass sie das in Vorlesungen auch setzen können, ohne dass es eben immer direkt ein feministisches Emblem dann bekommt, weil das schreckt sehr häufig auch leider ab.
Ist das so? Ist das auch Ihre Erfahrung, Frau Jahn?
Ja, also in Deutschland auf alle Fälle. Da gab es im Grunde feministische Kunstgeschichtsforschung, gibt es erst seit Ende der 90er Jahre. Und das ist natürlich alles aus dem angloamerikanischen Bereich, Gott sei Dank, irgendwann mal zu uns herübergeschwappt, ist aber dann auch wieder versandet. Also es gab die letzte Kunsthistorikerinnen-Tagung, wenn ich mich richtig erinnere, 1997. Und dann wurde es sehr dunkel in diesem Bereich. Nein, es ist eigentlich nicht so lustig und ich muss auch sagen, die Kunstgeschichte oder viele kunsthistorische Institute in Deutschland sind tatsächlich sehr, sehr konservativ, sind eben von Professoren besetzt und das muss erst wieder richtig losgehen. Also ein Bewusstsein ist dafür nicht wirklich vorhanden.
Was kann man tun, um die Chancengleichheit in der Kunst allgemein zu vergrößern, Frau Kau?
Ja, es gibt ja, also wir haben jetzt eben auch einige Künstlerinnen jetzt in Köln, wir haben also eine Initiative eben auch gegründet, wo wir eben auch die Equality for Women in Visual Arts also setzen wollen und durch kleinere künstlerische Aktionen, aber auch durch Gespräche und Diskussionsveranstaltungen, um einfach das Bewusstsein noch verstärkt, also wieder hervorzuholen, dass es eben notwendig ist, in Vorlesungen und auch in Ausstellungen mal zu gucken. Also das heißt ja nicht so, dass man eben immer wieder hingeht und so, du musst aber jetzt 50-50 machen. Aber es muss schon, in dem Moment, wo es einem bewusst wird, glaube ich, fängt schon an, auch der Trigger zu gehen, das mal anders zu gucken. Wen kenne ich denn noch? Wer macht denn in der Richtung was? Oder wer macht denn nicht was?
So, ich würde jetzt gerne mal einen kleinen Schnitt machen und Sie auffordern. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Fragen hätten, Anregungen, wenn Sie an eins der Mikrofone gehen würden und Ihre Frage stellen würden.
In letzter Zeit hört man ja oft, dass durch die Gender Studies eben diese Frauenforschung aufgehoben oder in Frage gestellt wird, indem man eben nicht mehr von bipolar, von männlich und weiblich ausgeht, sondern das unterschiedlich in Grades zuordnet. Inwieweit ist merken Sie sowas jetzt in der Kunst? Inwieweit ist das hilfreich oder abträglich, um bei der Frage zum Beispiel des weiblichen Blicks auf den männlichen Körper? Sie haben ja gesagt, der der schwule Blick auf den männlichen Körper sei ein anderer, der würde sie gar nicht ansprechen. Die Frage ist ja, warum? Bei dem schwulen Blick wird der männliche Körper ja vielleicht als verführerisch dargestellt. Und das ist eine Art von Verführung, die wir als Heterofrauen dann nicht kennen oder nicht mögen, weil wir bestimmte Männerrollen im Kopf haben.
Es ist, ich denke, auch immer schwierig, genauestens zu definieren, wie sieht dieser Blick eben aus. Und das ist vielleicht eben auch nur durch verschiedene immer wiederwährende Beispiele, dass man das eben verstärkt zeigt. Also ich könnte das jetzt, wenn man jetzt vielleicht zwei Bilder hier nebeneinander hängen haben, dann könnte man darüber sprechen. Aber die Frage ist eben immer des Männlichen und des Weiblichen. Ich glaube zwar auch, dass wir Menschen beide Elemente in uns haben. Und deswegen ist natürlich diese Diskussion auch des Bipolaren, dieses Aufheben von diesem Bipolaren, ist natürlich voll im Gange auch. Und auch irritiert natürlich auch zum Teil. Also wir sind ja oft, also ich bin jedenfalls damit aufgewachsen, dass es eben diese Zweischneidigkeit, also diese zwei Ebenen nur gibt, obwohl ich auch im Freundeskreis andere Personen hatte. Aber trotzdem ist das immer noch in dieses Yin-Yang-System festgefahren und somit natürlich auch in der Ästhetik und in der philosophischen Diskussion. Und ich habe auch bis jetzt immer noch keinen gefunden, wo man eben über die Ästhetik spricht. Wo ist denn da? Also weiblich wird sehr viel als Hysteria auch dann eben beschrieben. Wird dann zwar immer gesagt, ja, das ist ja jetzt übergeordnet gemeint und nicht auf die Frau gesetzt, aber trotzdem fühle ich mich natürlich als Hysterische ein bisschen schwierig. Das ist die Frage der Definitionssache natürlich. Also ich finde es ein sehr, sehr breites, ein sehr schwieriges Thema. Das muss sicherlich noch mehr in die Tiefe gegangen werden, vielleicht nur so als Element.
Ich würde auch gerne noch was dazu sagen. Also ich denke, dass die Kunst gerade zeigt, dass dieses Thema schon viel früher, noch bevor das jetzt überhaupt mit dieser Genderfluidity und allem und den Gender Studies ins Spiel kam, aufgegriffen wurde. Also im Grunde zeigt unsere Ausstellung am allerbesten, dass es 19 Künstlerinnen sind und 19 verschiedene Blicke und 19 verschiedene Perspektiven und vor allem ganz unterschiedliche Arten, das künstlerisch zu lösen. Das ist ja der Punkt. Es werden ja nicht Körperbilder produziert, die jetzt irgendwie Geschlechterdefinitionen mit ins Spiel bringen wollen, sondern es wird ja tatsächlich daran gearbeitet, das alles aufzulösen. Allen voran eine Louise Bourgeois, die 1911 geboren wurde und schon in den 40er und 50er Jahren damit begonnen hat, als das wissenschaftlich noch überhaupt kein Thema war.
Dann vielleicht von mir noch eine Frage. Im Rahmen dieser MeToo-Debatte gab es einen sehr viel diskutierten Artikel in der Zeit von dem Journalisten Jens Jessen. Der hat sich über einen neuen feministischen Volkssturm seit der MeToo-Debatte beschwert. Können Sie das verstehen?
Ja, ich habe den Artikel auch gelesen und fand den insofern auch enttäuschend, weil man da gemerkt hat, da ist jemand persönlich betroffen und schafft es als Journalist aber nicht, so eine Distanz aufzubauen und tatsächlich eine kritische Analyse vorzunehmen dieser Tatsachen, die da offenbar auf ihn als Mann eingestürmt sind, mit denen ist er nicht fertig geworden und hat dann da auch ein Vokabular bemüht, das ausgesprochen fragwürdig war, dass dann so absurd war, dass er sich eigentlich selber außer Kraft gesetzt hat. Und das fand ich ein bisschen schade, weil es ja gerade spannend ist, wenn jetzt beispielsweise auch jüngere Journalisten wie in der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel, also Männer und Frauen, sich zu diesem Thema äußern und da auch ihren eigenen Blickwinkel formulieren, das aber trotzdem noch mit aller journalistischen Professionalität tun und eben nicht so aus dem Bauch raus und so in Richtung von Stammtischgesprächen, das ist uninteressant. Das ist dann tatsächlich so persönlich, dass man es eigentlich gar nicht unbedingt lesen will.
Aber also ich fand das also gar nicht so. Ich habe mich gar nicht aufgrund von MeToo wieder sozusagen zurückgemeldet, sondern eigentlich eher schockierend fand ich, denn es gab 2016 auch Forschung, die eben hervorgerufen oder dargestellt hat, wie schlecht es eigentlich im Grunde genommen mit der Gleichberechtigung steht, in den verschiedensten Kultursparten. Und darüber war ich also so schockiert, dass es eigentlich, obwohl man in den 70er und in den 80er Jahren so für die Gleichberechtigung gekämpft hat, dass es eben in der Kultur genauso und noch mieser dasteht, als wie in der gesamten Industrie. Also dass wir eben auch doch für die Quote-Geschichte kämpfen müssen, weil es einfach nicht von alleine geht. Also jedem wird natürlich dann männlichen Kollegen erzählen, dann, ja wieso, es funktioniert doch jetzt alles und überhaupt, es sind doch viele Frauen da. Und das stimmt aber eben, wenn man es forscht und wenn man es sozusagen wirklich eine Vergleichung hat, stimmt es nicht. Und das ist eigentlich der große Schock. MeToo ist eine schöne Public Relation Geschichte, die das eben alles hervorhebt und alles eben präsenter macht. Sagen wir mal schön, auf dem Sinne, fies ist es das auf jeden Fall. Und es hat auch eine ganz andere Komponente eben noch des Missbrauches. Und dieser Missbrauch wird in der bildenden Kunst eben leider überhaupt nicht öffentlich gemacht.
Tatsächlich ist das bislang noch nicht so sehr, anders als in anderen Bereichen, noch nicht so sehr zum Vorschein gekommen. Nichtsdestotrotz, die MeToo-Debatte hat ja schon etwas aufgewühlt. Würden Sie sagen, viele fühlen sich dadurch, also vor allem Männer, ja auch provoziert und sagen, das ist doch alles total übertrieben und über einen Kamm geschert und so. Würden Sie sagen, dass es trotzdem eine hilfreiche Debatte ist, auch für den Bereich Kunst?
Ja, also es ist sicherlich so, dass dieser Bereich eben des sexuellen Missbrauchs und auch des Übergriffigkeit eben überhaupt, dass er ausgesprochen werden kann. Das ist etwas, was eine große Befreiung gegeben hat. Und das, finde ich, ist eben auch in der bildenden Kunst. Es haben sich vereinzelt, haben sich Einzelne auch gewagt in die Öffentlichkeit damit, dass das eben neu wieder diskutiert werden muss und auch gesetzt werden muss, auch was passiert im Atelier, also die Vereinbarungen, was passiert im Atelier, inwieweit ist eben Model und Macher oder auch Macherin und Model, also wie ist da die Vereinbarung, wie ist die Freiheit, das haben wir jetzt ja noch gar nicht angesprochen, auch das muss sich natürlich jeder bewusst sein, dass er da eben eine Klarheit auch setzen muss.
Welche Probleme gibt es denn da?
Ja, ich meine, ein großes Beispiel ist ja Chuck Close, der diese Übergriffigkeit, also dass man im Grunde genommen, wenn man eben, was hier vorhin auch schon gesagt wurde, die Realität oder diesen Grenzbereich eben erleben will, dass es vorher eine klare Absprache geben muss, aber trotzdem sehr häufig ja eben der Künstler oder die Künstlerin auch eine Grenze überschreiten möchte. Also jetzt auch vielleicht eben eine Darstellung eines Menschen, nur dann schafft, ich meine, mir ist das ein bisschen fremd, aber trotzdem, wenn sie denjenigen auch bis zu einer Grenze bringt. Also wenn sie sozusagen ein geschocktes Bild von jemandem haben will, denjenigen auch schocken muss.
Frau Jahn, Sie sagten vorhin, die MeToo-Debatte ist prima, aber geht nicht weit genug. Was würden Sie sich wünschen?
Ja, also für mich ist die MeToo-Debatte ein wichtiger Impuls, der ganz entscheidende Diskussion angeregt hat. Aber tatsächlich ist es nur die eine Seite der Medaille, weil wir also im Grunde ja auch nicht nur den Opferstatus von Frauen reflektieren müssen, sondern einfach auch die Bemächtigung von Künstlerinnen, von Kulturschaffenden und so weiter wieder fordern. Und das ist jetzt natürlich auch das Thema unserer Ausstellung, dass wir wirklich hergegangen sind und gesagt haben, es ist wichtig, diesen weiblichen Blick zum Thema zu machen, weil er eben nicht existiert hat. Und alles, was nicht als Bild oder auch sprachlich nicht existiert, existiert gar nicht. Also tatsächlich geht es ja hier auch um künstlerische Autorität, es geht um einen Machtanspruch und es geht um Selbstbestimmung. Es geht um sexuelle Selbstbestimmung, die sich eben auch in Form von Kunst äußert. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der parallel laufen muss und mit all den anderen gesellschaftspolitischen Forderungen, die die MeToo-Debatte jetzt tatsächlich natürlich auch heraufbeschworen hat, muss das diskutiert werden und auch positiv besetzt werden, weil es geht ja immer nur im Wechselspiel. Es geht natürlich auch um das Nachdenken über ein neues Männerbild oder andere Formen von Männlichkeit. Das sind jetzt gerade auch Gespräche, die wir im Rahmen unserer Führung auch erleben, dass Männer sagen, ja, also wir fühlen uns vielleicht auch nicht wohl mit den Rollen, die uns in diesem Korsett zugestanden werden. Ja? Also diese Anzugmänner von Juli Karodelius sind ja im Grunde ein perfektes Beispiel. Diese Arbeit ist so entlarvend, weil sie auch zeigt, dass das natürlich Uniformen sind. Das sind Männer, die auch in ihren Rollen gefangen sind, die ja auch als erotische Wesen gar nicht existieren, in unserer Gesellschaft gar nicht vorhanden sind. Und da würde ich sagen, das macht also wirklich auch die Tür auf für alle Beteiligten, für Männer wie Frauen, für Künstler und Künstlerinnen, einfach mal da über Geschlechterzuweisung und Definition nachzudenken.
Gibt es bei Ihnen im Künstlerbund auch diese Diskussion, was können wir tun, um Chancengleichheit herzustellen?
Ja, also wir sind eben auch beteiligt an, es gibt ja einen runden Tisch, der von Frau Grütters eingerichtet worden ist, wo es eben genau um die Geschlechtergerechtigkeit eben geht in allen kulturellen Bereichen. Da sind wir eben auch intensiv dabei. Und es ist also auf jeden Fall immer wieder ein Bestandteil unserer Diskussion, dass wir eben versuchen, eine Geschlechtergerechtigkeit hervorzurufen. Ja.
Gut, damit möchte ich die Veranstaltung schließen. Dank an unsere beiden Gäste, Andrea Jahn, die Leiterin der Stadtgalerie in Saarbrücken, und aus Köln angereist, danke auch an Anne-Barbe Kau, Künstlerin und Vorstandsmitglied des Deutschen Künstlerbunds. Und dank natürlich ans Saarländische Künstlerhaus, den Gastgeber. Das war's mit MeToo in der Kunst. Tschüss.
Das war der SR2-Diskurs zum Thema MeToo in der Kunst. Mit Katrin Auer diskutierten Andrea Jahn, die Leiterin der Saarbrücker Stadtgalerie, und die freie Künstlerin Anne-Barbe Kau. Sie hörten eine Aufzeichnung vom 13. Juni 2018 im Saarländischen Künstlerhaus in Saarbrücken.